weiß nicht, ob du es weißt, aber Daimler war ja an Tesla mit 9,1% beteiligt. Aber sie haben es ja dann verkauft. Sie haben natürlich eine 500 Millionen Gewinn realisiert. Aber sie hätten auch jetzt 50 Milliarden oder mehr Gewinn realisieren können, wenn sie immer noch drin wären. Sie haben es nicht geglaubt. Und warum muss ich denn jetzt da eine 500 Millionen Gewinn realisieren, um meine Bilanz vielleicht schöner zu machen? Spricht dafür, dass man vielleicht nicht innovationsoffen genug auch in Konzernen teilweise denkt oder selbstverliebt zu den eigenen Dingen und wirklich der harte Bruch mit bisherigen Dingen doch schwerfällt.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Dirk Honnold. Dirk ist Professor an der TH Nürnberg und forscht zu Venture-Kapital und Innovationsfinanzierung. Und er kennt zugleich die Praxis aus der Startup- und Transaktionswelt in verschiedenen Rollen als CFO inklusive eines IPO, als Gründer und als Business Angel und auch als Beirat und Aufsichtsrat. Raphael Laguna, Dirk und ich, wir haben letztes Jahr einen Text geschrieben für die Zeitschrift Die politische Meinung, der folgender Frage nachging. Warum übernehmen eigentlich so wenige große deutsche Unternehmen hochinnovative europäische Startups? Die amerikanischen und chinesischen Goliaths, die machen das doch auch und die machen das ziemlich erfolgreich. Und genau über diese Frage, da diskutieren und sprechen wir heute auch hier im Podcast. Danke, Dirk, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke dir, lieber Thomas. Es ist mir eine Freude, hier zu sein.
Dirk, wir haben den Text geschrieben, Deutschlands Industrie kauft zu wenig Innovation extern ein. Ist immer schön, Thesen in den Raum zu stellen. Noch besser ist, wenn man sie auch mit Fakten belegen kann. Gib uns doch ein paar Zahlen, einen kurzen Überblick. Wie viele Unternehmen werden überhaupt eingekauft, also kleine Unternehmen von großen Unternehmen und inwieweit trägt das zur Innovation bei, beziehungsweise zu wenig bei?
Ja, lieber Thomas, die Frage klingt zuerst einfach, aber man muss sie, glaube ich, auch noch mal runterbrechen. Man kann zuerst mal sagen, naja, deutsche Unternehmen und deutsche Startups, da gab es erst 3 Übernahmen oberhalb einer Milliarde. Jetzt kann man sagen, okay, ist das viel, ist das wenig? In den USA wird ungefähr doppelt so viel M&A-Aktivitäten, also gekauft, wie in der EU. Wenn man das noch ein bisschen relativiert zum GDP, dann ist das GDP der EU 2/3 von der USA. Also das ist mehr, wäre aber noch nicht so knackig. Also hätte ich noch mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das Bild muss man vervollständigen. Und der Punkt ist einfach, wenn man dazu Corporate Venture Capital Aktivitäten nimmt, also da, wo sich große Unternehmen an Startups beteiligen, das auch in frühen Phasen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Da ist nämlich so, dass die USA ungefähr das 3- bis 4-fache von der EU macht und sogar mehr als M&A. Also sie investiert mehr Kapital in Startups über ihre Corporate Venture Capital Arme als über M&A. Und das in frühen Phasen nimmt natürlich an den Entwicklungen teil. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass in der USA man auf allen Ebenen versucht, Startups ja zu kaufen, teilzukaufen oder langfristig auf einen Kauf hinzuarbeiten. Und das auch sehr tief gemacht wird, darüber hinaus über die Corporate Venture Capital noch mit Lizenzen, Kooperationsverträgen und so weiter. Und das Spiel wird zwar auch in Deutschland gespielt, aber nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, das muss man so sagen. Und deswegen ist der Fakt so, dass da die Welt etwas anders funktioniert als bei uns, bedauerlicherweise.
Und das heißt, wenn die sich früh beteiligen, wäre es der klassische Weg, ne? Die gehen früh ein bisschen rein und schauen sich dann an, wie sich das entwickelt und wollen dann später voll übernehmen.
Ganz genau. Nur natürlich, wenn sie früh reingehen und dann sie noch in einem erfolgreichen Startup beteiligt sind, dann sind ja auch Multiples von 10, 20 oder sogar 100 denkbar. Und dementsprechend müssen sie natürlich nur für den Teil, den sie nicht vorher erworben haben, letztendlich den Kaufpreis bezahlen. Mhm. Weil sie haben ja schon Anteile. Das heißt, der Kauf wird sogar günstiger. Also der Kapital, sagen wir mal, schwächer ist, muss eigentlich früh reingehen. Das ist auch eine Message, die man mitnehmen kann. Und das ist umso bedauerlicher, weil ich glaube nicht, dass die deutschen Unternehmen kapitalstärker sind als die amerikanischen oder die chinesischen. Mhm. Und das braucht Mut, ist Unsicherheit. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, wo es mangelt.
Warum mangelt es denn?
Also wenn das eigentlich ein geschicktes Spiel ist und wenn sich an vielen Beispielen zeigt, dass das eine sinnvolle Strategie ist, sich so Innovation von außen in die große Organisation, in das große Unternehmen reinzuholen, warum machen es dann wenige?
Also sagen wir so, ich habe ja nicht gesagt, dass es gar nicht gibt. Also es ist ja nicht, es gibt ja gute Beispiele von auch großen Unternehmen, die es machen. Wie immer gibt es solche und solche. Es ist aber natürlich ein langfristiges Vorgehen. Ja, wenn man also investiert mit einem Corporate Venture Capital und dann hofft darauf, dass er einen Impact auf sein Business hat, dann reden wir von Zeitläufen oberhalb von 5, manchmal auch von 10 Jahren sogar, bis dann wirklich da was durchschlägt oder bis das dann auf einer Konzernebene messbar wird. Und ich meine, ich sag mal so, welche Unternehmensführung denkt so lang? Wer ist überhaupt so incentiviert? Also da gibt es jetzt ganz viele Verwerfungen an den Stellen und ich glaube, da müssen wir mal richtig drüber nachdenken. Wir wissen immer, die Politiker werden alle Jahre neu gewählt, aber auch die Vorstände müssen immer wieder eine Vertragsverlängerung bekommen. Das ist analog.
Alle drei bis vier Jahre.
Ja, maximal 5. Ja, genau.
Und manchmal werden sie auch abgewählt zwischenzeitlich.
Ja, auch das. Und die Verweildauer der Vorstände in deutschen Konzernen ist immer kürzer geworden.
Ja.
Immer kürzer.
Ja.
Und so gesehen ist die Frage, wer tritt jetzt dafür ein, dass diese langfristigen Strategien von den Konzernen umgesetzt werden? Und wer macht das? Und wer hat die Kraft dazu, das zu tun?
Mach doch mal das Argument, unter welchen Bedingungen es sinnvoll ist, sich frühzeitig nach hochinnovativen Startups aus einer Konzernsicht umzuschauen.
Naja, es ist immer vernünftig, das zu tun, wenn sich Märkte verändern, Technologien verändern, wenn sich irgendwas verändert. Also es gibt natürlich Märkte, die sind relativ stabil und da ist nicht viel Innovation. Und trotzdem kenne ich da auch sogar Mittelständler, die da Corporate Venture Capital machen, weil sie es einfach richtig gut finden. Gerade auch Mittelständler, die haben das nicht so, hängen das nicht so hoch, die tun es einfach teilweise und die denken auch dann so langfristig. Da gibt es einige, die das sehr gut machen.
Die nennen das wahrscheinlich nicht mal so.
Doch, die nennen das schon so. Die sind mittlerweile total modern. Die sind natürlich umgekehrt auch über ihre Family Offices teilweise schon in Venture Capital Fonds investiert. Das ist mittlerweile stark verbreitet. Das heißt, die wissen genau um diese ganze Asset-Klasse und um das ganze Geschehen. Die sind komplett sehr gut da integriert. Und die lieben es, wenn, kann man ganz offen sagen, wenn ihre Kinder in diesen Bereich gehen, das ist total hip. Also wenn früher man gerne, wenn man von Vermögenseinkünften leben konnte, Kunstgeschichte studiert hat, geht man heute gerne in ein Startup oder in ein VC. Und das kann ich auch verstehen, weil da ist Energie, da bewegt sich was. Und das wissen die, nehmen die gerne mit. Also so gesehen gibt es das halt auch. Und jetzt die Frage halt, was müsste man mehr tun, damit man weiterkommt? So könnte man ja die Frage weiterspielen. Also woran mangelt es? Wie kommen wir jetzt zum Punkt an der Stelle, dass hier was geschieht? Und das ist natürlich keine banale Antwort. Ich glaube, die Antwort ist erstmal die, haben alle Corporates eine langfristige Innovationsstrategie?
Also auf dem Papier haben sie in der Regel wahrscheinlich schon eine, oder?
Wir hatten mal Diskussionen, da wurde das von Leuten, die es eigentlich wissen müssen, sogar für einige Konzerne bezweifelt, was ich spannend finde. Ich weiß auch nicht, wie das immer diskutiert wird. Und dann ist ja die Frage auch, wie gehen die da heran? Also wie offen oder wie selbstverliebt ist man da? Also nehmen wir mal ein Beispiel, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Daimler war ja an Tesla mit 9,1% beteiligt.
Ja.
Aber sie haben es ja dann verkauft. Und das zu preisen, sie haben natürlich 500 Millionen Gewinn realisiert. Aber sie hätten auch jetzt 50 Milliarden oder mehr Gewinn realisieren können, wenn sie immer noch drin wären. Sie haben einfach damals es nicht geglaubt. Sie haben es nicht geglaubt. Und ich meine, 50 Millionen mal zu investieren, die hätte man ja auch mal halten können. Und sagen, okay, lass das nochmal stehen als Option. Das tut mir nicht weh. Warum muss ich denn jetzt da 500 Millionen Gewinn realisieren, um meine Bilanz vielleicht schöner zu machen? Also ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das ist so ein bisschen, sagen wir mal, spricht dafür, dass man vielleicht nicht innovationsoffen genug auch in Konzernen teilweise denkt oder selbstverliebt zu den eigenen Dingen und wirklich der harte Bruch mit bisherigen Dingen doch schwerfällt.
Also Innovation und Elektroauto und Daimler ist ja eine ganz interessante Geschichte für sich. Weißt du, warum damals die A-Klasse diesen komischen Elchtest nicht bestanden hat? Warum sie aufs Dach gefallen ist?
Offen gesagt weiß ich das nicht.
Weil es als Elektroauto konzipiert war ursprünglich, ne? Das Auto war ja so leicht hochgesetzt und lag daran, dass die quasi unter der, ne, und entlang des Fahrzeugbodens eine Schicht für eine große Batterie eingeplant hatten mit 150 Kilometer Reichweite oder 200 damals. Also damals hervorragende Reichweite. Und mit dieser Batterie hatte dann dieses Auto, dieser schweren Batterie unten am Boden, einen tiefen Schwerpunkt und wäre nie und nimmer umgekippt. Und dann haben sie sich entschieden, ach, wir machen doch kein Elektroauto. Sie hatten, ich weiß nicht, 100 Testautos, die so prima gefahren sind, haben aber gesagt, nee, dann machen wir doch kein Elektroauto draus, sondern ein klassisches Verbrennerfahrzeug. Und das hatte dann diesen hohen Schwerpunkt und ist deswegen umgefallen. Und insofern ist das quasi die oft vergessene Geschichte, dass eben Daimler eigentlich das zum damaligen Zeitpunkt mit Abstand weitentwickelste Elektrofahrzeug hatte, Anfang der 90er Jahre. Das dann aber leider immer auf dem Dach gelandet ist, weil es keins mehr wurde. Okay, das war jetzt, glaube ich, nur eine Anekdote nebenbei. Tesla versemmelt, A-Klasse versemmelt, Mist. Aber im Grunde, ne, war da ja auch bei dem Ankauf der Tesla-Anteile, kann ich mich erinnern, natürlich auch die Idee dabei, wir gucken uns an, was da passiert, wir lernen auch was für die eigene Fahrzeugentwicklung und so weiter. Sag doch mal ein paar Positivbeispiele. Wo ist denn bei deutschen oder europäischen Konzernen diese Rechnung aufgegangen? Wo haben CEOs den Weitblick gehabt zu sagen, ach, da beteiligen wir uns mal früh und beobachten und integrieren vielleicht später in größerem Stil?
Ich glaube, am öffentlich bekanntesten ist SAP. Also auch da ganz interessant. Das haben wir ja auch in unserem Beitrag ja geschrieben. Die haben einfach mal außerhalb Deutschlands mehrere Unternehmen mit Cloud-Lösungen und Clouds gekauft. Auch für Milliarden. Also jeweils eine Milliarde oder so. Und haben das dann gemacht und haben gesagt, okay, und denen ist es gelungen, das komplett zu integrieren. Also es zu kaufen ist eine Sache, man tut's. Und die wussten noch nicht, was genau das Beste sein wird. Und deswegen haben sie mehrere gekauft, vernünftig. Weil auch wenn du die besten Analysten hast, du weißt es nicht, du musst dann einfach auch gucken, riskierst halt. Das ist voll aufgegangen, weil jetzt sind diese Cloud-Lösungen komplett integriert und die machen ein viel, viel größeres Geschäft und der ganze Wertanstieg, den wir gesehen haben bei SAP, ja, das ist ja in der Regel aktuell das wertvollste Unternehmen Europas ist, liegt genau daran. Die haben es geschafft und daraus ein Riesengeschäft gemacht. Also total gut gelungen. Und der Ausgangspunkt waren die Übernahmen. Ansonsten richtig gut macht sonst noch jemand, der weniger bekannt ist, das ist nämlich Böhringer Ingelheim. Weil die machen es leise, aber die machen es einfach. Die sind halt nicht börsennotiert, also sieht es nicht jeder. Aber die haben perfekt verstanden, immer wieder, die machen auch Milliardenübernahmen. Nicht nur in Deutschland natürlich, da gar nicht, sondern weltweit da, wo es halt hin, wo es passt. Und die gehen aber rein mit einem riesen Portfolio, investieren einerseits weltweit, machen Lizenzen andererseits. Und dann haben sie M&E. Und das ist aber alles aus einer Hand. Und in Pharma hat es auch einen ganz großen Vorteil. Nach meinem Kenntnisstand haben die alle die gleiche Berechnungsgrundlage, wie sie rangehen. Also es gibt keinen Konflikt in der Bewertung. Also da hat man das Glück natürlich im Pharmabereich, dass man auch Attrition Rates, also Erfolgswahrscheinlichkeiten, viel besser kennt. Die Entwicklungsprozesse sind standardisierter. Und damit ist es alles planbarer. Die Unsicherheit wird zu einem Risiko. Und was natürlich total gut ist. Und das spielen die aber so clever aus, dass die natürlich damit richtig gut sind. Und das finde ich am faszinierendsten. Und ich glaube, da kann man viel von lernen.
Genau. Aber damit werden die beiden Branchen, wo das am quasi verbreitetsten ist, nämlich ne, Digitales im weiteren Sinne, Big Tech Software und Pharma oder Life Sciences, werden die beiden Hauptbereiche. Wenn wir in die mal reingucken, warum läuft es da deutlich besser als, sagen wir, in anderen Deep Tech Bereichen?
Also es läuft ja einmal besser, weil du hast eine bessere Datengrundlage. Also all diese Unternehmensführer und die ganzen großen Corporates sind ja alle letztendlich Agenten. Ne? Also die sind ja beauftragt, sind nicht Eigentümer, ist nicht ihr eigenes Geld in der Regel.
Und Angestellte?
Ja, also Vorstände, gut, sind die Unternehmer eigentlich. Ne? Also Angestellte, ne? Die sind ja befreit von der Sozialversicherung und so gesehen haben sie werden sie als Unternehmer betrachtet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Sie verwalten andere Leute Geld. Also sie müssen immer irgendwie eine saubere Dokumentationsgrundlage schaffen. Gar keine Frage. Ist ja auch richtig so. Und das wird natürlich immer da schwierig, wo du keine Daten hast. Also wo die Unsicherheit so groß ist, brauchst du sehr viel Mut und hast ja auch ein hohes Verlustrisiko. Und du kannst auch nicht sauber dokumentieren. Und ich glaube, was wir nicht hinreichend tun, dass wir hier versuchen, ja, noch mehr Fundament zu schaffen. Also da sind auch Daten wiederum, aber ganz in anderer Weise, nämlich Daten zur Einschätzung der Erfolgsmöglichkeiten einzelner Technologien. Ganz, ganz wichtig. Ich kenne das immer nur aus meiner eigenen Zeit in Startups. Ganz schwierig war mal, ordentliche Marktdaten zu kriegen. Und dann gibt es dann Marktreports in den USA, die kosten aber dann teilweise 5 oder sogar 6-stellige Beträge. Du zahlst nicht einfach so. Und ich kenne Fälle, da wurde zu Börsengängen sogar nochmal irgendwelche Studien von BCG oder McKinsey oder Bain gemacht. Ja? Also einfach nur, damit man überhaupt Datengrundlagen bekommt. Und die wurden zusammengesucht. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass wir hier, ich glaube, das wäre auch ein guter Punkt, das ganze Ökosystem zu stärken, wenn wir mehr dieser Daten hätten, diese ganzen Technologien einzuschätzen. So wie es im Pharmabereich idealerweise da war. Es wird, findet natürlich auch statt, es sind die Konzerne natürlich auch so unterwegs, die versuchen das natürlich auch alle. Aber die Frage ist, haben die hinreichend wirkliche Tech-Analysten, die nicht nur techisch sind, sondern die auch den Markt, die Geschäftsmodelle und die Erfolgsträchtigkeit kennen. Im Sinne auch von, ich sag mal so, auch wenn es ein bisschen verpönt ist, eines Investmentbankers. Weil am Ende des Tages geht es ums Geld und ein Vorstand kann nur entscheiden, wenn er Investitionen tätigt, die auch seinen Eigentümern mehr Geld generieren. Sonst macht er was falsch.
Klar, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist ja, dass man auch ein Risiko eingeht, wenn man keine Risiken eingeht. Weil wenn das dann die anderen machen und den Markt aufrollen, dann hat man selbst ja auch ein Problem. Das heißt, die Nicht-Innovationsfähigkeit, sei es jetzt erstmal intern oder extern, ist ja nur auch ein erhebliches Risiko und auch eins, unter dem ja Europa in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gelitten hat, weil es eben in der Innovationsgeschwindigkeit in vielen Bereichen nicht mehr mitkam.
Da hast du vollkommen recht. Ich habe jetzt nur gefragt, was es einfacher machen würde, aber wenn andere in dem Markt so hart spielen, wie du sagst, musst du mitspielen. Dann ist nur die Frage, ist, kannst du so mitspielen? Also mir hat mal einer gesagt, SAP hat seine Innovationsstrategie an seine Kapitalschwäche angepasst. Und ich sagte, wie kann das sein? Ja, das ist wertvollste Unternehmen Europas und hat kapitalschwach. Ja, ganz einfach. Die Peers, also die Wettbewerber, sind 6, 8, 10 Mal so viel wert. So, und damit sind sie relativ gesehen, können sie nie einen Bieterwettbewerb gewinnen, sondern sie müssen anders agieren. Und so muss jeder Einzelne sich fragen, nicht nur, was er will, sondern wie er auch mit seiner Ausgangssituation umgeht, um überhaupt eine Chance zu haben. Und wie weit er dann geht. Und ich glaube, da denken wir nicht zu Ende. Und sind wir auch nicht bereit, die Fragen zu stellen. So wie du es gerade gesagt hast. Da muss man es einfach tun. Und klar, dann holt man alle Leute ab, die man dazu braucht. Da auch ganz interessant, also ich kenne jetzt die BioNTech-Geschichte sehr, sehr gut, weil ich immer schon mit dem handelnden Personen gut verknüpft bin und war. Da ist euch auch der Aufsichtsrat aus meiner Sicht sehr unternehmerisch. Die Personen denken unternehmerisch. Nur so war damals man ganz schnell bereit, Ugo Sahin die Mittel zur Verfügung zu stellen, mit dem Covid-Impfstoff ganz schnell anzufangen. Man war vollkommen klar, was daraus wird und ob es Sinn macht. Man hat gesagt, ey, just start, fang einfach an mit einer bestimmten Summe und dann gucken wir mal weiter, aber leg mal los. Und das ist natürlich eine Mentalität und da reden wir schon auch durchaus von Millionen, ja, die einfach mal so, wenn man so will, ins Spiel genommen wurden. Und das ist, glaube ich, auch eine Mentalität, die wir immer mal wieder haben müssen. Da müssen wir auch Leuten dann auch sagen, okay, mach's. Und wenn es schief geht, ist es halt so. Aber wenn du es gar nicht versuchst, kannst du eigentlich nur insgesamt verlieren. Und dann kommt der zweite Punkt natürlich, weil die Geschichte mag ich jetzt sehr gern. Man darf man auch nicht überheblich sein und gucken dann, wie man dann gemeinsam mit Leuten arbeitet. Also wenn, das ist auch so, deshalb brauchen sich Startups und die Corporates eigentlich, weil sie sich teilweise in bester Weise ergänzen. Sie haben alle, beide haben verschiedene Horizonte auch, verschiedene Blicke, aber die ergänzen sich. Und das ist natürlich dann BioNTech mit Pfizer super gelungen. Ab Phase 3, frühzeitig, die sie selber hätten schwer gemanagt, ist Pfizer eingestiegen. Und dann hat man es auch geschafft. Und man hat einen starken Player gehabt, der es genauso wollte. Ich glaube, da muss man wirklich sagen, Chapeau, also nicht nur das Wagnis einzugehen, sondern auch zu wissen, was man nicht weiß und dann den richtigen Partner zu finden.
Klar, nur dass es wieder ein großer amerikanischer Konzern war in dem Fall und kein europäischer.
Naja, also das ist halt natürlich so, dass die Vertriebskraft, da muss man natürlich auch wiederum sagen, von Pfizer viel, viel größer ist als von den meisten anderen Konzernen. Also da war Pfizer schon der ideale Partner wahrscheinlich.
Also, aus Sicht von BioNTech natürlich.
Also sagen wir mal so, und wenn ich jetzt natürlich BioNTech, ich sag mal, eine 25% Beteiligung von Bayer gehabt hätte, dass man mal verspinnen, dann wäre es anders gelaufen. Weil Bayer hat ja nachher mit CureVac das versucht. Mhm. Ja, was ja gescheitert ist. Mhm. Und also so gesehen, Bayer hat es ja dann auch versucht, aber später. Und CureVac hat aber sich auch später als Bayer gegenüber geöffnet, nach meinem Kenntnisstand. So, und das ist natürlich, ne, da muss man sagen, und dieses Spiel, da kommt es schon auf die Details an. Also auch die Art, wie geht man miteinander um? Also das ist ja auch ein bisschen so, man kann es ja nur eins ist Old Economy, das andere New Economy, man kann es an Menschen festmachen. Nee, wir sind alle im gleichen Boot. Und da darf keiner dem anderen gegenüber arrogant sein.
Und trotzdem fremd, also ne, das weiß man ja, ne, anekdotisch, aber auch empirisch, dass es einfach oft fremdelt zwischen den Kulturen. Dass selbst wenn im Grunde eigentlich ein inhaltlicher und technologisch guter Fit da sein sollte, Integration von Startups dann in große Organisationen nicht an der Sache scheitert, sondern an kulturellen Unterschieden, an Abwehrreaktionen der Großen, an vielleicht auch gelegentlich nicht ausreichender Flexibilität der Kleinen. Kannst du da ein paar Sätze zu sagen, wie du das wahrnimmst?
Zumindest teilweise treten die großen Konzerne dann auch arrogant auf. Man muss dreimal betteln. Und die meine sind dann so mächtig, dass sie einem nicht unbedingt immer einen fairen Teil des Kuchens abgeben wollen. Das heißt, sie versuchen, dich dann auch als Startup auszubeuten. Dass einige gesagt haben, wir wollen lieber zum eigenen Pharma, also Biotechnikunternehmen gesagt, wir werden ein eigenes Pharmaunternehmen, weil sonst werden wir ausgebeutet. Also unsere Industrie, also unser Mehrwert wird zu früh weggekauft. Ne? Das muss eine Fairness auch sein. Das ist nicht immer der Fall, das muss man sagen. Und andererseits war dann auch gleichzeitig das Gefühl, was ja dann logisch ist, vom Startup, wir werden überrannt, überrollt und platt gemacht. Ja? Und dann werden wir auch noch reingezwängt in diese ganzen Zwänge. Dann verlieren wir an Geschwindigkeit, was ja auch immer wieder auch bei Übernahmen sich gezeigt hat, dass das auch passiert ist. Also Post-Merger-Integration hat ja oft auch nicht funktioniert, genau aus diesen Gründen. Da arbeitet man auch an neuen Modellen, ist heute auch viel moderner gedacht. Und ich glaube, das ist so, da haben wir noch Entwicklungspotenzial. Ja? Also gibt es auch schöne Studien, die heißen immer so, BCG hat mal einen tollen Titel gehabt, der heißt After the Honeymoon is Over. Ja?
Also, kennt man ja aus dem Privaten. Ja,
hoffentlich nicht. Ich wünsche dir, dass du immer noch deinen Honeymoon erlebst, aber
ich bin zumindest immer noch glücklich verheiratet.
Bei mir ist es genauso. Wir haben den Vertrag dann gemacht und dann geht's halt los. Dann stellt man jetzt fest, was Sache ist. Und das ist natürlich dumm. Ne? Also, und ich glaube, da liegt eigentlich der Punkt. Das hat sich viel gebessert. Da gibt es einige Konzerne, die von oben her eine super Kultur prägen. Also da freue ich mich, die Entwicklung von Siemens zu verfolgen. Ja, die ich noch nicht genau weiß, wo sie überall hingeht, aber das finde ich richtig klasse, wie Roland Busch das gerade so treibt. Das kriegt man natürlich hier in Nürnberg, wo ich lebe, sehr gut mit. Und ich glaube, das ist der Weg, wo viel Potenzial ist. Und das muss dann auch von oben geprägt sein. Es hängt wirklich an den Menschen, auch an den, wie du eben sagtest, Vorständen, also ich will es nicht angestellt gesagt, aber Vorständen, wenn die dann wirklich die Tatkraft haben, die Stärke, dann ist es richtig gut und dann sind auch die Mitarbeiter, die da drunter sind, bereit, dann entsprechend so zu handeln und auch mit Startups umzugehen. Weil wenn dem nicht so ist, dann passiert das auch nicht. Also das muss schon von ganz oben mitgetragen werden. Und das ist natürlich nicht immer der Fall.
Setzen wir doch mal die Brille, ne, von einem klassischen Deep Tech Gründer in Deutschland oder Europa auf und schauen uns an, was sind für ihn realistische Exit-Pfade, die ja nun mal die Voraussetzung dafür sind, dass er überhaupt die ganze Energie und auch natürlich auf dem Weg zum Exit das Kapital auftreiben kann. Wie unterscheidet sich die Exit-Perspektive eines vergleichbaren deutschen Gründers von oder Gründerin von einer amerikanischen oder einem amerikanischen?
Also ich bin dir sehr dankbar, dass du den Punkt aufmachst, weil wir in Deutschland denken sehr stark im Push-Effekt. Wir pushen Geld vorne rein, pumpen Geld rein. Also alles, was wir hören von staatlichen Dingen, ist sehr viel Geld vorne. Auch die Win-Initiative ist tendenziell vorne. Der Pull-Effekt, so wie ich ihn immer nenne, also der Exit, ist viel mächtiger. Also ich habe das auch mal ausdiskutiert. Wenn alle wüssten, wir hätten einen guten Exit, dann würden auch alle vorne investieren und alle vorne weitermachen. Also ist der Exit wäre die Lösung. Wenn du Exit jetzt, wenn du jetzt vergleichen willst, was ja deine Frage war zwischen den USA und Deutschland, dann ist klar, in den USA geht immer ein IPO, also ein Börsengang geht. Und interessanterweise geht der viel früher. Das ist der entscheidende Punkt. In den USA kann ein Börsengang stattfinden 6-8 Jahre, bevor der Cash-Break-Even erreicht wird. Also bevor du Cash-positiv bist. In Deutschland reden wir von Monaten, von 12 bis 18 Monaten, max. Was auch den Unterschied macht, dass man auch über die Börse finanziert. Also zum IPO verkaufen wir nicht Alteigentümer. Manchmal müssen sogar die Alteigentümer noch mit investieren, um den Börsengang möglich zu machen. Auch da gibt es Beispiele. Das passiert so, also das, was angeboten wird im öffentlichen Kapitalmarkt, wird manchmal sogar noch von den VCs gekauft, um den Börsengang. Danach hast du aber die Möglichkeit, auch aufgrund von viel mehr Liquidität, also auch Handel, Secondaries zu machen. Also du kannst ja dann wieder mal 10% ausgeben und zig Millionen am Markt platzieren. Das geht in den USA ganz einfach und sehr, sehr gut. Das funktioniert alles bei uns nicht so. Weil wir auch viel zu wenig Spezialisten haben. Also Beispiel im Biotech-Bereich haben wir vielleicht in Deutschland 4 bis 5 spezialisierte Fonds, die im börsennotierten Unternehmen, in Amerika sind es 400. Das zeigt uns, wir haben einfach kein Ökosystem für das Ganze an öffentlichen Märkten. Ja, und dann kommen wir natürlich zu den Corporates. Damit bist du gezwungen, mehr in die Corporates zu gehen. Die Corporates wiederum wissen es. Du wirst wiederum da erpressbarer, weil du keine Alternativen hast. Du schaffst es nicht alleine. Dann ist ja die Frage, wie gucken die Corporates auf dich beim Exit? So, dann haben wir auch noch ein grundlegendes Problem. Die Deutschen, das ist nicht so weit bekannt, ich habe das mal eine Studie tief erhoben, am deutschen Kapitalmarkt sind viel weniger und auch viel kurzfristiger Zukunftspotenziale eingepreist. In den großen Corporates. Das heißt, bestes Beispiel ist immer Tesla. Da ist ja unheimlich viel Zukunft eingepreist. Da kann man sagen, auch zu viel. Darüber kann man streiten. Aber der Kapitalmarkt ist bereit, ganz viel Zukunft einzupreisen. Und damit war Tesla auch in der Lage, Milliarden auf dem Weg zu raisen. Die deutschen Corporates haben das alle nicht so stark oder wenig, viel, viel weniger stark. Also wir reden hier von krassen Unterschieden, also von Zukunftspotenzialen durchschnittlich im DAX von, lass es 1,5, 2 Jahre sein und vom Dow Jones oder S&P von 4 bis 6 Jahren. Also das schwankt immer ein bisschen. Ne? Also es gibt natürlich Unternehmen, die sind auch 8 oder 10 Jahre sogar, die extrem sehr lange in die Zukunft da Analysten Potenziale einpreisen. Und dann ist natürlich, tut man sich schwer, als deutscher Corporate dann ein Unternehmen zu kaufen, wenn man auf mich selber am Kapitalmarkt relativ kurzfristig schaut. Und das geht da nicht ganz zusammen. Und ich glaube, da müssen wir dann, jetzt kommen wir zurück zum Anfang, wieder an die Innovationsstrategie denken, die zu haben und dann mit einem guten Storytelling den Kapitalmarkt viel mehr abzuholen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und dann müssen wir das drehen. Und deshalb sind auch die Zukunftspotenziale von den Corporates für mich ein Schlüssel zur Lösung.
Und wie kommen wir dahin?
Naja.
Dass Fantasie wertvoller wird?
Naja, also ich hätte so nicht mal Fantasie gesagt. Also ist,
Du hast immer von Zukunft geredet.
Ja, Zukunft ist keine Fantasie.
Aber ich komme ja auch vom Storytelling. Also insofern, ich finde Fantasie ist wichtig.
Also ich habe ja auch tiefe Analysen gemacht für DAX-Konzerne, MDAX und TechTax-Konzerne, wo 30 Analysten gecovert haben. Und habe nachvollzogen, wie sie die Zukunft eingepreist haben und wie sie es gemacht haben. Und das ist tief durchdacht. Also da, unterschätzt man die Welt an der Stelle. Und es gab mal früher Leute, die sagen, ach, das sind so junge MBAler, die wissen es irgendwie gar nicht, wie sie es tun. Nee, ich glaube, wir haben die Kapitalmärkte und deren dezidierte Wertableitung hier nicht verstanden. Das weiß ich nicht, wer das hat. Klar hat man das. So, und jetzt ist der nächste Punkt, wie kommen wir dahin? Erstmal müssen das ganze System alle verstanden haben.
Gibt es das Not-Invented-Here-Syndrom noch oder ist das ein Klischee? Oder gibt es das noch stärker, als man so denkt?
Also ich glaube es schon, dass es gibt. Und ich glaube auch, dass wir immer noch nicht hinreichend ökonomisch denkende Tech-Analysten in den Konzernen haben. Und das ist ja so, dass ich eigentlich ideal finde, wenn Techniker oder Naturwissenschaftler danach noch ein MBA machen und beide Welten nachvollziehen können. Das finde ich ideal. Und solche Leute brauchen wir, die dann auch Marktkenntnis haben. Und die haben wir zu wenig. Und ich glaube, dass die Amerikaner und Chinesen es weniger kennen als wir. Und sie werden es einfach machen. Ja, die machen es auch. Elon Musk sagt es wiederum einfach, er ist halt so jemand, der auch mal sehr schnell handelt und das sich auch rausnimmt. Sagt, okay, ich baue jetzt humanoide Roboter. Und das ganz schnell. Er kennt den Trend und sagt, bang, ich setze da drauf. Das ist eine. Und ich glaube auch, bei allem Selbstbewusstsein, was man haben kann und wir auch haben können in Deutschland, muss man auch dabei keine Selbstüberschätzung haben dürfen. Und das beides muss zusammengehen. Das ist schwierig, beides zu haben. Also sowohl hinreichendes Selbstbewusstsein, aber auch keine Selbstüberschätzung. Und wenn das nicht zusammengeht, dann ist das Phänomen Not Invented Here wahrscheinlich immer noch verbreitet. Das wäre jetzt so meine Antwort.
Du kannst 3 Hebel rumlegen, ne? Die quasi die Exit-Strategien für europäische Gründer, Tech-Gründer, Deep-Tech-Gründer deutlich verbessert, ne? Sowohl gegenüber Börse oder hin zu einem Börsengang, als auch hin zu fairen Exits, zu den quasi alten großen Unternehmen. Welche drei Hebel wären das?
Ich drei Hebel umlegen würde. Ich glaube, wenn wir einen funktionierenden Kapitalmarkt wirklich hätten, der langfristige Zukunftspotenziale einpreist und wir auch erst hinreichend untermauert werden mit Liquidität, Analysten und so weiter. Und da müssen wir einfach wieder viel mehr Kompetenz aufbauen. Und wenn das also funktionieren würde, wäre es das Allerbeste, weil diese Weitsichtigkeit, die ja dann sowohl für Tech-Konzerne stattfinden würde, würde sie auf Großkonzerne, die tech-klassisch sind, übertragen. Und das würde alles befruchten. Das würde alles auflösen. Und das wäre für mich so die Lösung. Ja. Ein anderer Punkt ist, ich nenne es immer ein bisschen direkt, barrierefreie Zusammenarbeit. Auch wenn du da guckst, in Rechtssysteme, Steuern, gibt es 1000 Verwerfungen, Belastungen in unguter Weise. Es gibt auch Lösungsansätze aus den USA, die werden noch gar nicht hier so wahrgenommen. Da könnte man noch weiter denken. Aber die barrierefreie Zusammenarbeit von allen, die an einer Innovation mitarbeiten wollen, was beitragen könnte, das wäre für mich ein anderer Stellhebel. Das sollte man mal von Anfang bis Ende zu Ende denken. Wir alle müssen diesen Sense of Urgency verstehen. Es ist jetzt muss sein und entsprechend müssen Incentivierungen sein. Und da müssen auch alle Leute mal akzeptieren. Und da brauchen wir Unternehmergeist, den wir auch haben, der aber dann auch sich abbilden muss. Nicht nur sagen, ich nehme alle Upsides, sondern ich nehme auch mal einen Downside. Und das möglichst auch in langfristiger Weise. Ich meine, man kann ja viel über die Gehälter wiederum, nämlich von Elon Musk reden, aber ich glaube, nach meinem Kenntnisstand kriegt er kein festes Gehalt. Gar keins. Ja, das ist ja auch eine Ansage, ne? Also nur von der Entwicklung seines Unternehmens abhängig bezahlt zu werden. Vielleicht kann man sagen, er kann sich erlauben. Ja, klar, kann man das immer so sagen. Aber trotzdem macht es ja auch einen Unterschied. Und das sind so die Punkte, da muss man den Menschen abholen. Und ich glaube, da die Menschen so zu incentivieren, das zu tun, unternehmerisch zu handeln und miteinander zu handeln, sich gegenseitig zu stärken. Wir müssen uns gegenseitig alle stärken. Keiner alleine wird es schaffen.
Brauchen wir eine europäische Tech-Börse?
Es wäre super, wenn es sie gibt. Es wäre super, wenn es sie gibt, wenn sie funktioniert. Ich hoffe nur, sie wird nicht zerrieben, dass jeder da irgendwie eine Extrawurst hat. Das kenne ich schon aus Verträgen mit vielen Investoren, die Verträge so komplex machen, dass irgendeiner eine Extrawurst hat. Und irgendwie... Und da ist es so, wir dürfen nicht zu kleinteilig immer denken, jetzt komme ich von der Reise zurückkommen und merke hier in Deutschland, da wird immer irgendwo findet man das Haar in der Suppe. Also das ist ja fürchterlich. Da müssen wir mal sagen, okay, man muss auch ein bisschen mal dem anderen etwas gönnen können. Ja, also und nicht nur immer nur für sich und so. Natürlich darf man sich selber nicht vergessen. Aber wenn man nur alles immer im letzten Nachkommastellen optimiert, gegen alle anderen Parteien wird es einfach kompliziert. Da verliert man an Geschwindigkeit. Das gilt auch für die VCs, die so verhandeln. Das mag ich immer auch nicht. Ja? Weil das ist ja alles so unsicher. Lassen Sie mal anfangen und nicht kompliziert werden immer. Wenn es erfolgreich wird, haben wir doch alle viel genug davon.
Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050?
Also mein Traum ist, dass wir einfach die Zukunftspotenziale viel mehr erkennen und das breite Innovationsdilemma mit den Tälern des Todes, die wir haben, immer überwinden können, wenn es sich wirklich lohnt für eine Technologie. Das wäre mir das Wichtigste. Das wäre die wichtigste Sprunginnovation. Also müssen wir uns weiter innovieren und das natürlich in Bereichen, wo das humanoide Roboter übernehmen können, auch tun. Also all das, was vielleicht manche Leute nicht gerne tun, ob im Haushalt, in der Pflege, in der Ernährung, sollen es ablegen. Also ich gehe davon aus, dass ich von einem Roboter gepflegt werde.
Ja, ja, da wären wir doch wahrscheinlich im Jahr 2050. Das ist eine schöne Perspektive.
Sind wir bei 2050 hoffentlich nicht früher, aber dann auf jeden Fall. Das heißt, dass die Menschen sich auf die höherwertigen Tätigkeiten konzentrieren können, was aber auch dann ein Anspruch ist an die Menschen. Und alle Menschen sollten sich auch dahin ausbilden, das leisten zu können. Aber das wäre die dritte Sprunginnovation. Also humanoide Roboter, die eigentlich die einfachen Arbeiten kostengünstig und effizient uns abnehmen, damit wir dann hochwertig was leisten können, damit das Ganze sich auch für alle rechnet.
Danke, Dirk.
Danke dir. War mir ein Vergnügen.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Wie immer dir ganz herzlichen Dank, Max. Und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.